Also, ziehst im Nebenflor daher, such ich dich im Wolkenmeer. Dich, du unergründlicher Ewiger. Wie wir es schon gehört haben, so fängt die dritte Strophe von der Landeshymne an. Und ja, vor zwei Wochen hat der Anger Raphael über die ersten zwei predigt, wo Gott aus menschenfreundlich und herrlich dargestellt wird. Letzte Woche hat Joel über die Allmacht predigt, wo ja, da die Macht Gottes gezeigt wird und gleichzeitig, dass Gott ein Retter ist. Und jetzt komme ich mit der dritten. Man kann sagen, die Reihenfolge ist ein bisschen unergründlich. aber nein, es hat einen Grund. Ich wollte unbedingt die dritte Strophe machen, weil es hat doch etwas so Spannendes. Unergründlich, ewig ist ein bisschen mysteriös. Ich kann da ein Geheimnis lüften. Und ich habe schnell meine Entscheidung bereit. Wie kann ich das Unerklärliche euch erklären? Wie kann ich mit meinen menschlichen Wörtern etwas Göttliches beschreiben? Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um da irgendetwas zu fassen. Und wir denken, ja, das kann ich euch mitgeben. Und ich hoffe, ihr könnt es auch fassen. Und für das komme ich mit einer Frage. Was, wenn Gott uns unergründlich bleibt? Was, wenn man ihn nicht verstehen kann? Ist das der Anfang vom Glauben oder das Ende? Weil Gott offenbart sich in der Bibel auch sehr aus unergründlich, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel ist Gott ein Gott. Das steht so, offenbart er sich so. Und später kommt Jesus, sagt, er ist Gott, gesendet vom Vater, Gott, und schickt uns den Heiligen Geist, auch wieder Gott. Also ist Gott jetzt eins oder drei? Bible Project hat die ganze Trinität in ihrem Video über Gott so dargestellt. Wir sind da auf die 2D-Ebene und Gott ist eine 3D-Struktur, eigentlich eine Dimension höher. Und je nachdem, wie sich Gott auf unserer Ebene sich offenbart, sehen wir dann ein, zwei oder drei Personen. Aber schlussendlich bleibt Gott nur ein Gott. Es ist eine 3D-Struktur. Also es ist jetzt nicht eine Predigt über die Trinität, sondern eher zum Zeigen, uns fehlt irgendwie eine Dimension. Gott ist eine Dimension höher als wir. Wir können es nicht ganz greifen. Und in der Bibel beschreiben sie auch das, die Unfassbarkeit von Gott. Zum Beispiel im Hiob, also ein Freund vom Hiob sagt ihm, ja, warum klagst du überhaupt Gott an? Kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die Vollkommenheit des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie, was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, was kannst du erkennen? Später schreibt auch Paulus über die Unfassbarkeit Gottes, aber für ihn ist es nicht ein Grund, zum das Leiden wegzuerklären, sondern eher ein Grund, zum Gott zu loben. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. So steht es im Römerbrief. Und ja, Gott ist so unendlich groß. Es ist, wir stehen so klein vor ihm und die Landeshymne sagt noch, dass er auch noch ewig ist. Also die Gottheit ist so groß, dass sie sieht, wie Imperien erbaut werden und wie sie wieder zugrunde gehen. Ich habe da nur einen Bruchteil gesehen und wieder und nur ganz wenig noch gesehen von dieser Welt. Aber die Gottheit hat schon alles gesehen und alles erkannt. Ja, dann muss ich sagen, ich fühle mich so klein, so verloren vor so einer Gottheit. Aber wir versuchen, Gott zu fassen, die ganzen Attribute von ewig, Allmacht. Und so kommen wir von der griechischen Philosophie, wo sie sagen, Gott muss so sein, Gott muss so gross sein, Gott muss allmächtig sein, allwissend, omnipräsent, damit er überhaupt Gott ist, damit es nicht nur ein Mensch ist. Also sie versuchen, Gott so zu fassen und ernsthaft, ich liebe die Systeme. Ich liebe Gott so zu beschreiben, so in der Theorie zu denken, dass Gott so gross ist. Aber wenn ich irgendwie da Allmacht und Menschenfreundlichkeit liebend zusammendenken und es nachher auf Praxis runterbringen, dann scheitert es. Also, ich habe noch keine einzige Antwort gehört, wo ich kann sagen, ja doch, so ist es, dass Gott ist mächtig, Gott ist Liebe und es hat Leiden auf der Welt. Da muss ich sagen, da zerbricht jedes System. Und ich habe das Gefühl, Gott, wenn ich so wie ein Nebel eigentlich sehe und in ein Wort greife, verschwindet. Und die Frage kommt mehr und mehr vor, was, wenn Gott unergründlich bleibt? Es gibt verschiedene Passagen, wie sie von diesem Leiden eigentlich reagieren. In den Psalmen gehen viele Psalmen so, wenn sie an, klagen Gott an, warum bist du nicht da? Aber greifen am Schluss immer noch zu einer Erklärung, zu einer Hoffnung, dass Gott immer noch gütig ist, dass er gerecht ist, dass er wird handeln. Es gibt nur eine Ausnahme, die von dieser Unfassbarkeit bleibt, der Psalm 88. Der Psalm 88 greift nicht nach einer Hoffnung oder so, sondern klagt nur Gott an und bleibt einfach so. Wer kann denn überhaupt Gott loben, wenn sie alle tot sind? Aber gibt es eine andere Lösung, eine andere Spiritualität als nur eine Trauer, wenn man von dieser Unfassbarkeit Gottes steht? Ich bin der Meinung, ja, das gibt es. Und für das wollte ich nach Margrit Porret, eine Mystikerin vom 13. Jahrhundert, vorstellen. Also, christliche Mystik ist ein Riesengefäß. Wie Protestantismus hat so viele Unterbewegungen. Das Gleiche ist bei dem, bei der Mystik. Aber es hat etwas, was ich mega spannend finde. Es heisst die negative Theologie. Also, die Theologie ist an sich nicht schlecht, sondern beschreibt Gott mit den Negationen. Gott ist nicht das, Gott ist nicht das, was wir sehen, sondern Gott ist das ganz andere. Mit dem wollen sie eigentlich die Unfassbarkeit Gottes einfach in den Vordergrund stellen. Und Margrit Porret hat in ihrem Werk Der Spiegel der einfachen, vernichtigten Seelen das aufgezeigt. Und zwar mit einem Theaterspiel zwischen Liebe, Vernunft und Zähl. Zähl ist die lesende Person, die eigentlich von diesem unfassbaren Gott mehr will, sich in Gott verlieren. Die Vernunft fragt explizit in diesem Buch die Liebe, ja, was kann man überhaupt von Gott kennen? Und jetzt die Antwort, also haltet euch fest. Ich versichere euch, dass alles, was diese Seele von Gott vernommen hat und was man über ihn aussagen kann, eigentlich gesprochen so gut wie nichts ist, im Vergleich zu dem, was er in sich ist, was noch niemals ausgesagt wurde und nie je ausgesagt werden wird. Derart, dass alles, was man je von ihm sagte, nichts aussagte und man das Reden darüber unterlassen könnte. Es geht weiter. Ich sage euch, dass alle Geschöpfe, die in Gott verharren, weniger von ihm begriffen haben und begreifen werden, verglichen mit dem, dessen er würdig wäre. Oder verglichen mit dem, was überhaupt zu erkennen und zu loben wäre und wie er sich selbst erkennt. Darum darf man in Wahrheit behaupten, man erkenne und liebe und lobe von Gott, von ihm gar nichts. Also was die Liebe da sehr komplex gesagt hat, ist eigentlich, das ganze Reden über Gott sagt nichts aus von ihm. Wir können von Gott nichts wissen. Deswegen, das ist der letzte Satz, in Wahrheit können wir von, erkennen wir von Gott nichts. Lieben wir von Gott nichts. Loben wir von Gott nichts. Das ist so eine radikale Antwort auf das Ding, okay, Gott ist so unfassbar, dass was wir von Gott lieben, gar nicht Gott ist. Das kann man nicht verstehen. Das kann man nicht fassen. Und ich habe auch Mühe, das Ganze zu fassen. Und deswegen schreibt Margit Porrett auch in ihrem Prolog ganz poetisch: Ihr Theologen und sonst wie Gebildeten, ihr werdet nichts zum Verständnis gelangen, wie scharf eure Denkfähigkeit auch sei. Wenn ihr nicht demütig vorgeht und beide, Liebe und Glauben, euch nicht die Vernunft überwinden lassen. Sie beide sind die Herrinnen des Hauses. Ja, Gott kann es nicht fassen. Gott ist so unergründlich, dass die Vernunft einfach da nichts zu tun hat. Man muss Glauben, Liebe, die Herrinnen einfach den Platz lassen. In anderen Wörtern sagt Margit Porrett, dass man einen Glaubensschritt ins Ungewisse muss machen. Ja, ich bin auch ein bisschen verloren, aber Zähl ist da perfekt. Sie freut sich in Gott noch mehr zu verlieren. Und was das Ziel ist, ist eigentlich etwas, wo ein bisschen schon bekannt ist. Das Ziel von dieser Seele ist, eine Seele zu werden, die sich rettet durch Glauben ohne Werke, die einzig in der Liebe besteht, der man weder etwas nehmen noch etwas geben kann und die keinerlei Willen hat. Also die Idee, dass man seinen eigenen Willen, was man will, ableitet und dass Gottes Wille in unserem Leben regiert. Deswegen will die Seele keinen eigenen Willen haben. Deswegen wird die Seele sich in Gott verlieren. Und das Ganze, wie man zu dem kommt, beschreibt sie ganz praktisch in 7 Stufen. Ich gehe doch mit euch das schnell durch. Erstens, ich bin gerettet und werde von Gott gerufen, meinen Nächsten zu lieben. Es ist anstrengend. Ich habe es nicht so gerne. Und gleich sollte ich es machen. Aber die zweite Stufe ist, sich zu denken, nein, ich will mehr von dem. Eigentlich will ich nicht nur gerettet sein und nur das machen, was mir Gott sagt. Sondern ich will lieben, was. Lieben, das zu machen, was Gott mir sagt. Ich will lieben, meinen Nächsten zu lieben. Lieben, Gerechtigkeit zu machen. Die Werke einfach zu lieben. Das ist die dritte Stufe. Aber die Liebe muss man auch ablegen. Nicht, dass man die Werke nicht mehr machen will, sondern es geht ja nicht um mich, es geht um Gott. Deswegen muss ich meine Liebe abgeben, damit Gott durch mich agieren kann. Deswegen komme ich in der vierten Stufe in der Kontemplation, in der Lektüre, Meditation vom Wort. Aber das auch muss vergehen. Also bis zu dem Punkt, ich bin noch nie. Also ich bin. Aber es geht noch weiter. Und man geht nachher vor Gott in der 5. Stufe und sagt, den Freiwillen, den du mir gegeben hast, gebe ich dir zurück. Ja, wir haben den Freiwillen bekommen, laut Margit Porrett, aber den müssen wir wieder abgeben, damit wir in der 6. Stufe nichts mehr sind als nur ein Spiegel von Gott. Also ich bin ein Spiegel, der sich Gott selber erkennt. Und die 7. Stufe ist dann, wenn ich da von meinem Körper verabschiede und zum Himmel gehe, also nach dem Tod. Also es ist eigentlich eine Spiritualität, die man auch ein bisschen kennen, die Idee, dass man Gottes Willen machen will und dass mein eigener Wille nicht mehr so viel Platz hat. Aber das ist einfach so radikal. Es ist, also der Titel vom Weg passt auch. Es geht um den Spiegel der einfachen, vernichteten Seelen. Also eine Seele, die in Gott vernichtet wird, wie ein Wassertropfen im Meer kommt, einfach verschwindet. Ich finde es erschreckend. Ich habe bei dieser Beschreibung gedacht, muss ich sagen, ja, mir geht es nicht so gut. Ich würde gerne meine Individualität behalten. Ich will nicht, wie Margrit Boretz sagt, den ultimativen Namen von dieser Seele bekommen. Die Vergessene. Das bedeutet, ich werde vergessen, aber es ist auch. Ich verstehe auch die Reaktion eigentlich. Die Idee, dass man von dieser Unfassbarkeit, von diesem unergründlichen Gott sich denkt: Okay, wenn ich Gott nicht fassen kann, dann muss ich den Glaubensschritt machen, damit Gott mich fassen kann. Wenn ich Gott nicht fassen kann, dann muss Gott mich fassen. Und der Glaubensschritt ist auch recht schwierig, finde ich. Aber die dritte Strophe endet nicht hier. Sie endet nicht im Nebel, sondern aus dem grauen Luftgebilde tritt die Sonne klar und mild. Und die fromme Seele ahnt, und die fromme Seele ahnt. Gott im Herren Vaterland. Gott den Herrn im Herren Vaterland. Endlich sind wir aus dem Nebel. Endlich kann ich wieder etwas fassen. Und ja, ich interpretiere die Strophe, wie Gott sich entschieden hat, nicht im Himmel unergründlich zu bleiben, sondern fassbar in Jesus zu werden. Und ja, in Jesus ist nicht alles erklärt. Jesus erklärt ja, dass wie Gott ist, Gott Vater, und dass er selber Gott ist, dass er schon ewig gelebt hat, also vor und nach unserer Zeit. Aber man kann wieder ein System aufbauen. Und ich habe ganz viel Freude. Ich weiß, dass es nicht alles verhebt, aber ich kann etwas fassen. Die Mystik hat in dem Sinn nicht etwas, also daneben geschossen, nur weil Jesus fassbar ist geworden. Sondern sie fährt ja auch bei Jesus an und sagt: Nein, das die ganze System, das wir hier bauen, ist ja nicht Gott. Gott ist grösser. Und für mich ist jetzt nicht die Antwort, also ich brauche die Mystik in dem Sinn nicht, aber ich finde, es ist eine gute Antwort, falls plötzlich in meinem Leben Gott unergründlich bleibt. Also, wenn ich plötzlich mal vor dem Nebel stand und denke, ja, Gott ist unergründlich, er ist zu gross, ich kann ihn nicht fassen. Dass ich den Mut habe, den Glaubensschritt zu machen, dass Gott mich fassen kann, wie so viele vor mir gemacht haben. In dem Sinn ist eigentlich die Landeshymne eine Einladung. Eine Einladung, Gott in der Natur zu sehen, zu suchen, zu finden. Sei es eben vor dem Nebelflor, sich denken, ach, das ist so unergründlich, aber so wunderbar. Gross. Oder beim Strahlenmeer sich denken, doch, der ist herrlich, der Gott, und hoch haben. Oder wenn ich dann beim Sternenhimmel mich erinnere, wie Gott eine Beziehung hatte mit dem Abraham, wie menschenfreundlich er war und immer noch ist, mit unserer Beziehung will haben und uns liebt. Oder in der nächsten Zeit, wenn es dann donnert und blitzt, wir denken, Alter, die Natur hat schon Macht. Aber Gott ist mächtiger. Und er will uns sogar retten. Ja, in all diesen göttlichen Momenten kann man sagen, das in der negativen Theologie, das ist ja nicht Gott. Aber gleich kann man von diesen Momenten uns berühren und sich denken, ja, Gott ist so viel grösser, als wir denken. Und deswegen ist, glaube ich, die Landeshymne eine Einladung, uns von diesem Gott begegnen in der Natur. Amen.